Willkommen zum zweiten Teil und der Fortführung unserer Podcast-Folge. Wir gehen in unserer Podcast-Folge die neuen Stufen der Partizipation durch, von Manipulation bis Selbstorganisation. Du wirst hören, warum Information keine Beteiligung ist, wie Qualitätszirkel wirklich wirken und wie Projektteams echte Entscheidungskompetenz bekommen. Wir sprechen über typische Stolpersteine aus der TI-Einführung und geben dir Selbstchecks für deinen Alltag mit an die Hand. Wenn du weniger Ansage von oben und mehr Verantwortung im Team haben willst, bleib also dran.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei!
Lass uns mal über Partizipation, über den Prozess insgesamt sprechen, weil es ist ja nicht entweder ich bin sozusagen die mehrfach jetzt beschriebene Einrichtungsleitung oder ich bin sozusagen so wie Lukas, sondern da gibt's ja noch ein großes Kontinuum dazwischen.
Also ganz wichtig ist, ich muss von vornherein ein System, so nenne ich das jetzt mal, aufbauen. Zum Beispiel für bestimmte, ich nenne es jetzt Projekte, Teams bilden, die in dem Bereich eine gewisse Entscheidungskompetenz haben. Genauso Qualitätszirkel ist ja genau das Gleiche. Ne? Denn auch wenn ich irgendetwas neu oder überarbeite, nehmen wir mal Leitlinien, ne? Für mein Haus, dann muss ich das doch gemeinsam mit Mitarbeitern machen. Ob ich das über ein Projektteam mache oder ob ich sage, betriebliches Vorschlagwesen, schreibt mal eure Meinung dazu, das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann muss ich gemeinsam mit den Mitarbeitern gucken, das ist unser Ziel. Wie können wir das erreichen? Wer hat welche Ideen? Das heißt also, Maßnahmen evaluieren, auch wenn welche durchgeführt werden, regelmäßig nicht nur ich als Leitungskraft, sondern die Mitarbeiter müssen gemeinsam entscheiden, hat das funktioniert oder hat es nicht. Ein typisches Beispiel ist QM. Du bist ja auch im QM sehr erfahren, Christian. Du kennst die Grafik aus dem Internet mit den Geiern, ne? Ich kann natürlich oben als Betriebsleiter sagen, hier, das ist ein QM-System, hier habt ihr das, so wird das jetzt umgesetzt. Das funktioniert so gut wie nie. Ich muss sagen, wir müssen eine bestimmte Qualität erreichen. Wie könnt ihr Mitarbeiter das leisten? Also unten an der Basis. Und daraufhin, das QM-Team macht dann eben Standards, macht Dokumente, Formulare und so weiter fertig, die dann geprüft werden von der Basis. Und wenn das funktioniert, habe ich ein vernünftiges QM-System. Ich habe das erlebt in Arztpraxen, Christian. Die wurden ja vor über 25 Jahren verpflichtet, ich glaube Anfang der 90er war es, ein QM-System einzuführen. Und da gab es welche zu kaufen, damals 300 D-Max, so Blanko-Formulare, ne? Und das war denn ihr QM-System. Und da habe ich gesagt, das funktioniert nicht, wenn das geprüft wird. Ja, warum nicht? Ich sage, was kannst du damit anfangen? Hast du das alles, was da drinne steht? Nee, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Ich sage, also passt das System nicht? Kennen deine Mitarbeiter das? Ja, ich habe denen das dahingestellt. Ne? Ich habe gesagt, guck doch einfach mal, welche Prozesse laufen hier ständig ab und wie können wir da das dokumentieren? In einfacher Form, was deine Mitarbeiter, die MFAs, leisten können. Und das hat dann funktioniert, war aber ein bisschen zeitaufwendiger, weil ich habe das mit den Mitarbeitern entwickelt. Na? Und es hat natürlich ein paar Euro mehr gekostet, wie 300 Mark damals ausgeben und sich da so ein Blanko-Ding ins Regal zu stellen, ne? Wie das viele Ärzte gemacht haben. Hm? Also, das sind so ganz wichtige Kriterien. Ne? Ich brauche gar
nicht. Da haben wir wieder die Diskrepanz zwischen effektiv und effizient, ne?
Ja, genau. Ja, vollkommen.
Ja, das perfekte Beispiel dafür.
Christian, der geht davon aus, ich arbeite immer 100% qualitativ, ne?
Ja.
Und warum soll ich da so ein System einführen in der Arztpraxis? Was soll der Quatsch? Nach ISO. Ich arbeite, das, was ich weiß, wende ich an. Die haben die Notwendigkeit nicht erkannt und haben dann einfach gesagt, wir kaufen da das Ding, stellen uns Regal, dann haben wir ein QM-System. Ne?
Ja, spannend.
Und da sind sie bei Kontrollen durch die KV auf die Nase gefallen. Dann kam der Anruf, hilf uns mal bitte. Ja.
Ja, das wird ja jetzt spannend bei der TI, ne? Mhm. Weil ja da die Ärzte auch eine entsprechende Akteure sind. Ja. Mal sehen, wie sehr veränderungsbereit die Ärzte plus die Arzthelferinnen da an der Stelle im System mitarbeiten, wenn sie da eingebunden sind.
Sehr problematisch, lieber Christian, sind meine ersten Zwischenstände zu diesem Thema.
Ja, verständlich.
Ja, cool. Sie sind noch nicht eingebunden worden. Es wurde gesagt, ab da wird's eingeführt und ihr müsst das und das machen.
Ja.
Das war's.
Aber da finde ich, gibt es im Gegensatz zur Pflege ja eine sehr starke Ärztekammer, ja, die meiner Ansicht nach, also ich hatte das Diskussion jetzt schon mehrfach und da ist es natürlich so, der Gesetzgeber hat das empfohlen und oder hat das sozusagen die Gesetzgebung gemacht und hat gesagt, zum 1.7., ja, 2025 müsst ihr alle die TI umsetzen. Ja. Ne? So. Und alle Akteure haben sozusagen ihren Teil dazu beizutragen. Und ich finde, dass das auch der Verantwortungsbereich des Gesetzgebers ist. Und nicht mehr. Ja, das Ministerium hätte mehr machen können. Ja. Aber ich finde, dass die Verpflichtung bei den entsprechenden Berufsverbänden und Kammern liegt, da ihre Mitglieder besser abzuholen, besser zu schulen und besser zu informieren. Ja. Und Es ist nicht passiert. So. Und ich finde nicht, dass man da, also klar kann man das tun, ne? Aber ich finde, man sollte nicht den einzige Schuld da bei dem Gesetzgeber suchen. Der hat ausreichend Übergangszeit zur Verfügung gestellt, dass es genügend Akteure gibt im Markt, die sich da mit ihrer Expertise hätten sozusagen engagieren können, um zu sagen, okay, lass uns mal bestimmte Themen anschauen, wie können wir die EPA anbinden, wie können wir die KIM anbinden, etc. Ja, und was bedeutet das für euch und was ist wichtig in der Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren, also Sanitätshäuser, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, etc. pp.
Bundesweiten Ausschuss machen müssen, wo die zusammen gucken, was ist für uns die befriedigendste Lösung. Das hätte besser, dann wären sie alle implementiert gewesen. So hat jeder Bereich nur für sich geguckt.
Ja, vielleicht oder auch nicht.
Ich warte ab, der andere wird das schon richten. Das ist ja auch passiert. Ne?
Ich glaube eher B, ja.
Ja, nee, das ist ganz unglaublich. Die laufen in den einzelnen Bauteilen und die erste waren die, die am passivsten waren.
Genau. Und das ist ja ein Stückchen weit.
Der Softwareanbieter wird schon machen. Das war so die Aussage, ne?
Aber das ist ja schon passiert, als man schon Teildigitalisierung gemacht hat. Ja, dass viele Ärzte schon gesagt haben, nee, mit dem ganzen digitalen Kram wollen wir uns nicht mit befassen. Dann hören wir lieber auf, als da jetzt noch mitzumachen. Und damit haben sie natürlich auch Druck aufgebaut auf die ganzen Entscheidungsträger, wo die sagen, okay, wir können nicht noch größere sozusagen Versorgungslücken entstehen lassen. Ja, aber ich finde, dass TI einfach ein wichtiger Punkt ist, um auch hier mal ein bisschen voranzukommen an der Stelle. Ne? Wir hatten das ja auch im Podcast mit Lukas. Aber lass uns noch mal kurz zurückkommen. Gerade bei der Einführung von TI ist Partizipation von Mitarbeitern vor allem in Veränderungsprozessen ein wichtiger Aspekt.
Ja.
Hast du zu dem Thema eben Prozess und so weiter noch irgendwelche Gedanken?
Nee, das sind so die Hauptgedanken gewesen, Christian.
Genau, ich hab da natürlich auch ein bisschen recherchiert und wie gesagt, ist für mich ein wichtiges Thema. Das heißt, ich beschäftige mich auch schon sehr lange damit und es gibt quasi von der Uni in Berlin und gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Hilfe ein sehr, sehr interessantes Dokument, was auf eine Studie sozusagen sich bezieht. Die verlinke ich auch nochmal in die Shownotes. Und da werden insgesamt 9 Stufen beziehungsweise 4 Ebenen von Partizipation beschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Zusammenfassung beziehungsweise die Stufen und die Ebenen extrem hilfreich finde, um sich erstmalig auch mit dem Thema zu beschäftigen, um zu überlegen, zu reflektieren, wo befinden wir uns gerade in unserer Einrichtung? Weil ich finde es wichtig, dass man sich als Unternehmen, als Führungskraft, als vielleicht Zirkel einmal die Frage stellt, wo, an welcher Stelle wollen wir Partizipation? Also in welchen Projekten können wir uns das auch vorstellen? Zum Beispiel bei Firmen-Events, bei Mitarbeiter-Events etc. Und in welchem Bereich wollen wir das eben nicht?
Genau.
Ja, und ich finde es ganz cool, ja, mit diesem Dokument kann man sich da selten Selbstcheck sozusagen anschauen, ja, und kann sagen, okay, weil das geht nämlich von der Nicht-Partizipation, das ist das beschriebene, die beschriebene Einrichtungsleitung, ne, das ist sozusagen die Instrumentalisierung, ich erkläre es gleich ein bisschen genauer, sozusagen von der Stufe 1 bis zur Stufe 9 und die Stufe 9 ist Selbstorganisation. Und das ist natürlich nicht in jedem Bereich sinnvoll, dass man eine Selbstorganisation hat. Aber zum Beispiel in einem Projekt, wie du es beschrieben hast, für eine Firmenfeier, ist Selbstorganisation eine absolute Superkraft.
Genau.
Ja, du hast ja genau die beiden, also ohne dass du diese Stufen kennst oder vielleicht kanntest du sie, aber ohne dass du dieses Dokument kanntest, hast du genau in deinen Beispielen dieses beschrieben. In dem positiv Best Practice Beispiel waren wir bei Selbstorganisation. Ja. Ein Team innerhalb der Firma hat quasi die gesamte Betriebsfeier unter natürlich Vorgaben, Budget, Örtlichkeit etc. ja, selbst organisiert im Vergleich zu, ja, Worst Case, Einrichtungsleitung hat alles gestrichen aufgrund von gegebenenfalls oder wahrscheinlich da eigenen Interessen.
Referenzen, Interessen, ja.
Und da sind wir bei der Instrumentalisierung. Ja, und damit paralysiere ich natürlich die komplette Motivation und die Einstellung der einzelnen Mitarbeiter, die in diesem Projektteam irgendwas gemacht haben. Ja, so, und um einmal mal kurz, nur ein kurzer Abriss, 3 Minuten, 5 Sätze zu den einzelnen Stufen, weil ihr könnt ihr euch bitte super gern einfach in den Shownotes runterziehen oder ihr stellt einfach Fragen unterhalb der Kommentare und wir antworten darauf, wenn ihr Fragen zu den einzelnen Stufen habt, ne? Also die Ebene 1, das ist die unterste Ebene, wenn man sich das mal als Pyramide vorstellen möchte, ist das Thema der Nichtpartizipation. Und da starten wir in der Stufe 1 mit der Instrumentalisierung bzw. Manipulation. Und das ist das, was wir jetzt schon länger beschrieben haben. Da werden alle Entscheidungen sozusagen von den Entscheidungsträgern getroffen, ja, und es stehen ausschließlich die Interessen der Entscheidungsträger im Vordergrund. Ne? Man lädt vielleicht Mitarbeiter zu gewissen Events oder Meetings ein, aber es ist eigentlich schon klar, was entschieden wird. Die Entscheidung steht, lediglich wird sie mitgeteilt. Ja, es wird gesagt, wir machen das ab sofort so und so. Ja, so. Und das ist die erste Stufe. Manipulation, Instrumentalisierung. Zweite Stufe, Anweisung. Da schaut man sozusagen schon, dass man die Probleme schon auch sieht und mit integriert, ja. Aber die Entscheidungsträger oder die Entscheidung wird ausschließlich auch wieder auf Grundlage, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt und Unterscheidung zum ersten, aufgrund der fachlichen Meinung der Entscheidungsträger getroffen, ja. Und es wird die Sichtweise der entsprechenden Mitarbeiter oder nicht berücksichtigt. Also quasi, ich frage, hey, was ist eure Meinung? Ja, unsere Meinung ist XY. Ah, okay, na, meiner Meinung nach ist das nicht so richtig, also entscheide ich so.
Ja.
Ja, so, also ich frage das zwar ab, aber gegen sozusagen, und dann gebe ich eine Anweisung, das umzusetzen. Ja, also die Kommunikation ist direktiv, ich gebe etwas vor, ich gebe eine Anweisung. Ja, das sind die zwei Sachen der Nichtpartizipation. Um es hier einmal ganz klar zu sagen, ja, das ist tatsächlich die Stufe, wo sich sehr, sehr viele Firmen auch wirklich befinden. Ja, wo sehr, sehr, in sehr, sehr vielen Bereichen so gearbeitet wird. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zeitlichen Aspekt, ja, den du schon genannt hast, wo häufig gesagt, ja, wir haben dafür keine Zeit. Und ich finde, dass es einfach auch da nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir überschätzen, was wir imstande sind, innerhalb von Tagen zu schaffen. Und wir unterschätzen, was wir in der Lage sind, innerhalb eines Jahres zu schaffen. Das heißt, wir gehen immer auch ein bisschen meiner Ansicht nach falsch vor. Ich nehme mich da nicht raus. Passiert mir selbst. Ne? Wenn ich meine Wochenplanung mache, dann packe ich da so viele Sachen rein. Das ist in den letzten Jahren schon besser geworden. Ich packe so viele Sachen rein, um Ende der Woche zu sehen, oh, da habe ich auch insgesamt nicht geschafft. Ja, so. Aber wenn ich dann meine Ziele mir anschaue, am Ende des Monats, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, sehe ich, oh, ich bin da wirklich sehr konservativ ran. Hätte ich eigentlich mir höhere Ziele setzen können. Ja, so. Und das ist eben meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt, ist dieser zeitliche Aspekt, ja, dass man nicht ausschließlich sagt, wir haben dafür keine Zeit, sondern überlegt, also eine andere Fragestellung stellt, welche Zeit brauchen wir denn? Ist es jetzt sozusagen vielleicht machbar, dann starte ich einfach eher. Also ich nehme mir die Themen eher auf mein To-Do, weil ich sie ja sozusagen in Gremien abstellen kann, ja, und gebe den Leuten dann noch Zeit, weil ich weiß, ich habe hinten raus einen Zusatzbenefit. Ne, und ich habe auch einen Zusatzbenefit. Ist mir das die Zeit wert? Ja, so. Und in der Regel lautet die Antwort, sollte es. Es sollte mir wert sein, ja. Und dann gibt's eben die zweite Stufe der Pyramide. Das sind die Vorstufen der Partizipation. Ne? Das ist Information. Das findet doch häufig statt, ne? Dass Entscheidungsträger, ja, eben die Zielgruppe nur informieren. Ja, dass es Probleme und Herausforderungen gibt, ne? Das kennen wir so typisch von solchen Informationsschreiben, Rundmails, wo eine Führungskraft sagt, ja, XYZ, und es werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten sozusagen empfohlen. Ne? So. Mit der Idee dahinter, dass die Information und die Handlungsempfehlung, die man gibt, sozusagen bei den entsprechenden Mitarbeitern eben für eine Sensibilisierung, Akzeptanz sorgen sollen. Beispielsweise nehmen wir mal TI, ja, man gibt einfach nur raus, dass man da was verändern sollte und wir können das jetzt XYZ und so weiter, ne? So in so einer Art Erklärungsarbeit. Ja, so. Aber das ist keine Partizipation. Nur weil ich jemanden informiere, beteilige ich ihn ja nicht. Ne? So. Aber das wird häufig schon als die Partizipation verstanden. Ja, meiner Erfahrung nach. Dann gibt's noch den Fall, den wir auch häufiger schon erwähnt haben in unseren Podcasts und dazu empfohlen haben, genau das zu tun. Ja, ist die sogenannte Anhörung. Ja, ist die vierte Stufe. Ja, ist aber auch wieder bloß eine Vorstufe der wirklichen Beteiligung, ja, indem wir sozusagen, indem Entscheidungsträger Mitarbeiter sozusagen befragen, ja, die eigene Situation abfragen, die Meinung abfragen, ja, um dann die Ansichten sozusagen zu berücksichtigen. Also ist typisch und das gängigste Beispiel sind hier Mitarbeiterumfragen, ne? Dann kommt das Thema Involvement, also Einbeziehung, ne? Dass man sozusagen die Sachen, die man abgefragt hat, ja, mit in den Entscheidungsprozess integriert. Aber hier tatsächlich Folgendes passiert. Also ich als Führungskraft, als Entscheidungsträger hole mir die Informationen ein und entscheide dann subjektiv, welche ich für die Entscheidung heranziehe. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt 20 Leute frage, kriege ich vielleicht 20 Meinungen. Und jetzt nehme ich 5 der Meinungen und beziehe sie in meine Entscheidung ein. Das heißt, 15 Meinungen lasse ich unberücksichtigt. Ja, das ist die Einbeziehung. Es ist nicht die Beteiligung. Es ist nicht die Beteiligung. Ja, so, und das finde ich so wichtig, weil man da wirklich sagen kann, anhand dieses Modells kann man super klar reflektieren, wo stehen wir denn in diesem Fakt, ne? So, dann sind wir bei echter Partizipation, also echte Beteiligung ist quasi in der 6. Stufe die Mitbestimmung, ja? Man, und das ist das, was du schon gesagt hast, ne? Man berät sich mit Vertretern, also man beruft sozusagen ein Council ein oder ein Zirkel oder wie auch immer, die sozusagen für bestimmte Interessensgruppen stehen. Ja, zum Beispiel im Qualitätszirkel oder bestimmte Gremien und so weiter. Die sozusagen als Multiplikatoren für diese, als Sprecher für diese entsprechenden Interessensgruppen stehen und die beraten dann darüber. Ja, so. Und das ist schon Mitbestimmung. Ja. Die siebte Stufe, und das ist meiner Meinung nach eine wichtige Stufe, die man betrachten sollte, ist eine teilweise Übertragung von Entscheidungskompetenzen. Ne? Man überträgt ja das Recht, Entscheidungen zu treffen, ja, auf entsprechende Councils, Zielgruppen etc. Ja, so, das ist die siebte Stufe. Die achte Stufe ist Entscheidungsmacht. Ja, da haben wir ja vorhin die Angst, dass man die verliert. Ne, die ist die achte Stufe, also die vorletzte Stufe von dieser Mitarbeiterbeteiligung und tatsächlich die letzte Stufe vor der Selbstorganisation ist die Entscheidungsmacht, ne? So, dass ich wirklich übertrage, dass dieser Council, ja, wesentliche Aspekte beziehungsweise vielleicht sogar alle Aspekte eben selbst entscheiden können im Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen den Akteuren, ja, und genau, das ist sozusagen, also gibt's ja so Beiräte und so ein Zeugs, ne? Und dann kommt nur noch die neunte Stufe, ist die Selbstorganisation, wo es nochmal mehr Selbstbestimmung gibt, so. Und das finde ich.
Aber ihr alle müsst selber entscheiden, wie was gemacht wird.
Ja, beziehungsweise so wie du das gesagt hast, man gibt einen Rahmen vor, dass man vielleicht auch mit anderen und darin wird einfach der ganze Weg wird selbst organisiert bestritten. Genau. Und das finde ich schon mal ein sehr, sehr gutes sozusagen Framework, um sich selbst bewusst zu machen, wo stehen wir mit unserer Organisation, ja, und wie können wir gegebenenfalls die einzelnen Elemente oder einzelnen Stufen in bestimmten Bereichen einfach fördern.
Genau. Ich kann nicht alles in die Stufe 9 bringen. Es gibt Entscheidungen, die müssen in der ersten Stufe, in den ersten, möchte ich formulieren, Stufen bleiben. Ne, das ist in jedem Betrieb so. Egal ob bei uns im Gesundheitswesen oder woanders. Aber ich sollte, wann immer möglich ist, in eine hohe Stufe der Partizipation zu kommen, das auch nutzen, um die Vorteile, nämlich die geringe Fluktuation, engagierte Mitarbeiter, die sehr motiviert sind, einfach mir das nicht zu verschenken, diese Ressourcen.
Ja.
Das ist verschenkt.
Ja.
Ich das nicht nutze.
Ja, absolut. Absolut. Ja, das zu dem Thema Partizipation.
Wenn ihr Fragen dazu habt, der Christian ist da wirklich absoluter Experte. Ich habe da auch ein bisschen Erfahrung. Schreibt uns einfach Fragen dazu an unsere, entweder unter die Beiträge oder an die E-Mails. Und dann sind wir gerne bereit, euch da noch weitere Informationen zu geben.
Ja, das machen wir super gern. Und für mich ist nochmal, also ich will abschließend nochmal sagen, dass es super wichtig ist, dass man ja einen Innovationsgrad in einem Unternehmen haben möchte und auch um Veränderungsprozesse anzustoßen, ja, Projekte zu begleiten und so weiter. Und ich glaube, dass es alternativlos ist, da nicht in einer hohen Stufe sich zu befinden. Ja, einfach auch aus den besagten Gründen, die wir eingangs genannt haben, was die Studien eigentlich belegen. Ja, so, die müssen so nicht auf die Pflege 1:1 übertragbar sein, aber sie werden definitiv einen förderlichen Einfluss auf die eigene Unternehmung haben. Ja, so. Genau, das wollte ich abschließend einfach nochmal sagen. Und wenn ihr da auch mehr zu wissen wollt, wenn wir da nochmal weitere Podcast-Folgen zu machen sollen, ja, dann ja, schreibt uns das super gerne in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, den Podcast zu bewerten. Derzeitig haben wir auf Spotify wenige Bewertungen und natürlich, um dass der Podcast etwas größer wird, ist es natürlich so, dass jede Bewertung hilft, dass weiteren Kollegen sozusagen der Podcast angezeigt wird, dass die wiederum den Podcast hören. Hilft natürlich auch, wenn ihr den intern weiterleitet. macht das super gern. Und genau, dann werden wir uns nächste Woche zu einem neuen Thema hören und mal sehen, was wir uns dann überlegen, welches Thema wir uns anschauen wollen.
Genau.
In diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.